Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Heute beginnen wir mit einem Gedanken, der sich durch jede Schicht, jede Wartezeit, jeden Moment in der Pflege zieht. Pflege ist nicht nur eine Tätigkeit, Pflege ist ein Statement. Und dafür steht Caro, Krankenschwester mit Haltung. Mit fast 2 Jahrzehnten Erfahrung auf OP-Stationen, Chirurgie, Transplantation, jetzt im Josephinum in Augsburg, einer der größten Geburtskliniken Deutschlands. Teil eines hochmodernen Perinatalzentrums Level 1, in dem über 3300 Kinder jährlich zur Welt kommen. Caro ist Trainerin, Mama, Sportlerin und eine Frau, die mitten im Klinikum Augsburg für Nähe, Empathie und Kraft steht. Wenn andere sagen, ich könnte das nicht, dann sagt sie, geht nicht, gibt's nicht. Sie kennt die Verantwortung, wenn Leben beginnt. Sie kennt die Intensität, wenn es brenzlig wird. Und sie weiß, jeden Tag sind da Leben. Das erste Atemholen eines Neugeborenen und das stille Durchatmen von Pflege, die trägt. Herzlich willkommen, Caro. Jetzt spricht Pflege mit Stimme. Jetzt sprechen wir über Herz. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zwischen Visite und Mission. Caro, hallo und grüß dich, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke schön für die Einladung, freut mich sehr.
Warum Pflege und warum bist du immer noch dabei?
Also ja, es hört sich ein bisschen klischeehaft an, ich wollte schon immer Krankenschwester werden. Also es war schon immer klar, dass ich was Soziales machen möchte, dass mein Weg dahin führt. Ich wollte Physiotherapie war zur Wahl gestanden, aber es war damals ziemlich schwierig, da reinzukommen. Und dann war die zweite Wahl quasi Krankenschwester. Ja, ich mache das immer noch weiter, weil ich es einfach gerne mache. Ich mache das wirklich aus Leidenschaft, weil ich gerne Krankenschwester bin. Ich bin auch stolz drauf, Krankenschwester zu sein. Und ja.
Es ist ja heutzutage auch noch so, dass die Physiotherapie tatsächlich ein Mammutprojekt ist. Ich bin da voll bei dir und verstehe das voll, dass du dich dann dafür entschieden hast. Und ich glaube, die Patienten sind auch alle froh darüber. Caro, gehen wir mal ein bisschen vertiefter rein in diese Entscheidung. Wie war denn dein Start von der kleinen Kreisklinik und dann in die große Uniklinik rein?
Ja, ich habe, wie gesagt, nach der Realschule ein soziales Jahr gemacht. Das war damals Voraussetzung, weil man erst mit 18 die Krankenschwesterausbildung beginnen konnte. Da war ich in Dachau. Das war damals noch eine kleine Kreisklinik. Da habe ich ganz normal die 3-jährige Ausbildung absolviert. Und danach habe ich gedacht, ich brauche ein bisschen Action. Gehe in eine große Klinik, wo ein bisschen Rock'n'Roll ist, wo man ein bisschen was sieht und was erlebt. Und bin an die Uniklinik in Augsburg. Habe da gewechselt und habe angefangen auf der allgemeinen Viszeralchirurgie und Nierentransplantation. Und es war richtig spannend, weil das ist halt einfach total komplex. Da sind viele Fälle, verschiedene Krankheitsbilder. Du erlebst viel, das natürlich Fälle, wo du sonst nirgendwo siehst in kleinen Kliniken. Und ich fand das immer total spannend. Ich war da sehr gerne. Das war ein tolles Team. Die Zeit, die hat mir echt viel gebracht, viel Erfahrung. Das war ein guter Start. Und dann hat leider mein Rücken nicht mehr mitgemacht nach 18 Jahren. Und ich habe ziemlich starke Schmerzen bekommen, konnte nicht mehr laufen. Und 2 Wirbel sind dann bauchwärts gerutscht. Und da war ich auf Reha und habe dann wieder zurückgekommen. Und dann dachte ich mir, okay, wird dann wieder schlimmer. Ich kann nicht immer das Gleiche machen, was anders erwarten. Ich habe dann mir was anderes gesucht. Und ja, ein Erlebnis war noch, ich weiß auch, da habe ich Nachtschicht gehabt und ich habe starke Schmerzen gehabt, war eigentlich Vollpunkt mit Schmerzmitteln, was ging. Und ich war in einem Zimmer drinnen bei einer Patientin, die auch sehr stark krank war und der, wo es echt schlecht ging. Und die hat dann zu mir gesagt, was machen Sie hier eigentlich? Und dann habe ich gedacht, scheiße, stimmt eigentlich, was mache ich hier eigentlich? Ich bin eigentlich doof, ja, mit starken Schmerzen und Arbeit zum Rennen, Nachtdienst noch einzuspringen. Aber so ein bisschen sind wir Krankenschwestern auch so. Wir haben so ein bisschen ein kleines Helfersyndrom manchmal und machen Dinge, die wo so nicht immer so ganz vernünftig sind. Naja, und dann auf alle Fälle war ich dann im Gefängnis, 4 Monate lang, nicht inhaftiert, sondern ich war halt im Arbeiten. Weil im Gefängnis sind halt, das ist wie so ein kleines Dorf, die brauchen natürlich die brauchen Versorgung, die brauchen medizinische Versorgung, die Gefangenen. Und das ist so eine Art wie eine Ambulanz oder ja, so eine kleine Krankenstation gibt es da auch und die Patienten oder die Gefangenen müssen halt dann medizinisch versorgt werden. Das war halt eher so ein Arzthelferin in den Job. Ich möchte es nicht abwerten, aber das war halt nichts für mich. Also wenn man halt fast 2 Jahrzehnte auf der Chirurgie war und gelernt hat, selbstständig eigenständig zu arbeiten, dann ist das einfach ja total ungewohnt und das hat mir auch nicht gefallen. Und dann hat meine Familie mir nahegelegt, ich sollte bitte was anderes machen, sie halten es nicht mehr aus, weil ich dermaßen unausgeglichen war. Und dann habe ich zufällig durch so ein Jobportal diese Anzeige gelesen in Josephine und dachte, cool, muss ich nicht mehr schwer heben, nicht mehr Patienten mobilisieren und habe trotzdem kann ganz normal als Krankenschwester arbeiten und habe auch mal was Positives, nämlich der Lebensanfang mit Geburt und habe nicht mehr diesen Stress, wo es immer um Leben und Tod geht. Und das habe ich nicht bereut, diesen Wechsel. Und ja, und seit 6 Jahren bin ich in Josephine.
Caro, ein wirklich faszinierender Werdegang, den du da hingelegt hast und auch wirklich ein toller Werdegang. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück in den Bereich der Viszeralchirurgie und Transplantation. Was hast du denn in den Bereichen über dich selbst gelernt?
Also das ist ein Bereich, wo natürlich multimorbide Patienten sind, sehr komplex. Das sind ganz viele Krankheitsbilder. Das ist eigentlich, ja, die Leute sind wirklich schwer krank, haben schwere Diagnosen. Oft geht es eigentlich so eher dem Ende vom Leben zu. Wir haben viele präfinale Patienten gehabt. Was ich da gelernt habe, ist, das Leben mehr zu genießen. Wir haben viele Patienten erzählt, auch Gott, sie sind jetzt in Rente, sie wollten jetzt ihr Rente genießen oder Lebensabend genießen, jetzt haben sie Krebs, ja. Und da habe ich mir echt gedacht, okay, es ist eigentlich dumm, wenn man das aufschiebt, ja, bis man irgendwie 60, 70 ist, irgendwelche Reisen, irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche Wünsche. Und dann kommt vielleicht irgendwas dazwischen, was krank und es geht einfach nicht mehr. Ja. Weil ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja, wenn man krank ist, nutzt einem das ganze Geld nichts auf dem Konto. Und das habe ich gelernt auf der Chirurgie. Ja. Das Leben mehr zu genießen, in dem Jetzt zu sein.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Punkt, wenn man dann da rausgeht und sagt, okay, eigentlich geht's mir gut und ich müsste eigentlich nur mein Leben genießen, weil es kann so schnell gehen. Caro, jetzt hast du ja vorher erzählt, wie der Weg dann war ins Josephinum auf die Entbindungsstation. Was hat dich denn an der Entbindungsstation gereizt?
Ja, Entbindungsstation natürlich ist ganz ein anderes Arbeiten. Wie gesagt, zuvor war eher so das Ende des Lebens. Da waren oft Notfälle, oft Stress, oft Zeitdruck, Personalmangel. Du warst quasi ständig am Limit. Das war eigentlich, also du hast nie Zeit gehabt für die Patienten. Das ist der größte Stressfaktor übrigens bei uns Krankenschwestern, dass wir nie Zeit haben, dass wir nie was einfach in Ruhe zu Ende machen können. Das geht bei uns nie. Es klingelt jemand, es hat einen Telefonanruf, es kommt ein Angehöriger, Patient, irgendwas. Du kannst nie eine Aufgabe einfach zu Ende bringen. Und du wirst auch nie fertig. Also das ist ja bei uns, wenn du so im Büro sitzt, dann machst du deine E-Mails, deinen Aktenstapel, wie immer, und dann bist du einfach fertig. Ja, dann sagst du, okay, das habe ich jetzt alles abgearbeitet, fertig. Und das gibt's als Krankenschwester nicht. Und das Zweite ist bei uns, du kannst halt, du hast halt immer diesen Druck. Du hast halt nie Zeit für die Patienten. Und das hat mich echt gestresst. Und ich glaube, diese Rückenschmerzen, das war auch, ja, das war ein Symptom, dass einfach dieser Druck und Stress ständig da war. Und das habe ich dann wahnsinnig merkt auf der Entbindungsstation, dass der Stress nicht mehr da ist. Ich habe früher oft von der Arbeit geträumt. Also das hat mich echt im Unterbewusstsein scheinbar verfolgt. Und im Josephinum ist es so, die Frauen sind ja gesund und fit. Die haben in Anfangszeit nur ein Baby bekommen. Die haben ja so keine schlimmen Vorerkrankungen. Die haben vielleicht ein bisschen Diabetes, ein bisschen Hypertonie. Aber ansonsten sind die gesunde, junge, fitte Frauen. Und die haben ein Baby bekommen. Und natürlich ist die Stimmung positiv. Die freuen sich. Jeder ist glücklich. Und du hast ja das sind Negative einfach nicht mehr. Und früher habe ich 2-3 Mal in der Woche jemanden reanimieren müssen. Und das war, wie gesagt, immer am Limit. Und jetzt ist halt einfach ganz ein anderes Arbeiten. Der Stress jetzt ist eher dieser schnelle Durchlauf der Verbindung. Also das ist, die Leute bleiben halt, die Patienten bleiben 2 Tage, 48 Stunden, wenn es blöd geht, die entbinden vormittags und gehen nach 48 Stunden vormittags wieder heim. Und in der Zeit musst du wahnsinnig viel Info und wahnsinnig viel Wissen denen weitergeben. Und das ist jetzt eher der Stress.
Das hört sich auf jeden Fall nach einem ganz anderen Arbeiten an. Wie würdest du denn vor allem so in 2-3 Punkten beschreiben, was denn der größte Unterschied ist zwischen den beiden Stationen?
Viszeralchirurgie ist so, man repariert eher so den Körper und das ist so das Ende des Lebens häufig. Und Entbindungsstation ist so der Anfang des Lebens, wo man sowas alles beginnt. Und da ist halt eher Emotionen sind da dabei, da ist viel Unsicherheit dabei. Das ist so der gravierende Unterschied, ja.
Wie gehst du denn als Krankenschwester oder mit schwierigen Geburten um? Es ist ja nicht jede Geburt auch einfach, das muss man auch mal dazu sagen. Das ist ja schon auch immer eine Tortur bei manchen und kommen dann auch schwer gestresst aus dem Kreißsaal raus. Und du kriegst dann die Patienten übergeben von den Hebammen. Wie gehst du denn damit um?
Also tatsächlich haben wir ja auf Station häufig schwierige Geburten, weil wir einfach durch die Intensivstation Patienten nehmen können, wo Frühgeburten vorkommen, Patienten mit, wir können Risikoschwangere nehmen wir auf, aus kleine Häuser gar nicht aufnehmen. Und dadurch haben die Patienten natürlich dementsprechend verlaufen die Geburten nicht immer so, wie sie sein sollten. Wir haben sehr viele Sektios, sekundäre Sektios auch. Wir haben natürlich viele Frauen, wo Vorerkrankungen haben, Diabetes, Hypertonie, eine Präeklampsie. Und da läuft natürlich die Geburt nicht immer so, wie sie sein soll. Von der Geburt selber bekomme ich ja gar nichts so viel mit. Ich bin ja quasi vor und nach der Geburt auf Station und betreue die Patienten da. Und natürlich sind die Frauen, wenn die einen hohen Blutverlust hatten oder eine sekundäre Sektion, eine Notsektion, also natürlich sind die fertig und das, wenn man sich so eine offizielle Geburt vorbereitet hat und die läuft nicht so, wie sie, wenn man sich das vorgestellt hat, ist man natürlich enttäuscht, man hat Versagensgefühle, man hat irgendwie das Gefühl, versagt zu haben als Mutter, weil man das nicht geschafft hat, so zu entbinden, wie man sich das vorgestellt hat. Aber das ist schon mal so ein bisschen auch die erste Lehre, wo man so erfährt, dass Mama das mit dem Kind nichts so läuft, wie man sich es vorstellt, dass es meistens anders läuft. Und da muss man natürlich die Mütter dementsprechend mitnehmen, man muss die dementsprechend betreuen, die sind oft emotional natürlich, die sind einfach oft fix und fertig durch den Blutverlust, durch diese OP. Und da muss man natürlich sehr empathisch sein und drauf eingehen und das ist häufig bei uns der Fall, ja.
Caro, jetzt schmeiße ich noch ein paar Punkte mit rein. Also in Deutschland haben wir circa 800.000 Geburten jährlich. 98% finden tatsächlich in der Klinik statt. Und wenn man jetzt aufgepasst hat, dann hat man im Intro gehört, wie viele Geburten ihr allein in der Klinik macht. Das ist schon wow. Also faszinierend, wie viele das ist. Die WHO hat 2021 einen Bericht herausgebracht. Positive Geburtserfahrungen hängen signifikant mit der empathischen Pflege zusammen. Kontinuierliche Präsenz senkt Risiko postpartaler Depressionen. Es ist faszinierend, was ihr da eigentlich für einen wichtigen Dienst leistet, wenn man das so sich vorstellt. Wie erlebst du denn die Zusammenarbeit mit den Hebammen, Ärzten oder mit den Familien?
Also ich muss sagen, das klappt bei uns ziemlich gut. Ich habe ehrlich gesagt keine Vergleichsmöglichkeit zu anderen Entbindungskliniken. Aber ich finde, es klappt gut. Die Zusammenarbeit zwischen Hebammen, Krankenschwestern, Frauenärzten, Kinderärzten. Wir haben ja auch, wie gesagt, die Möglichkeit, 6 kranke Kinder auf Station zu betreuen mit Monitoring, damit die eben nicht getrennt werden müssen von der Mutter. Da haben wir nochmal spezielle Visiten mit den Kinderärzten und das klappt relativ gut. Und auch mit diesen postpartalen Depressionen, das ist halt auch, ja, das natürlich ist ein großer Faktor, dieser Körperkontakt nach der Geburt, das Bonding auf Neudeutsch. Das ist, wird ganz groß geschrieben bei uns in der Klinik, dass die auch jetzt nach Sektio bonden können. Man hat festgestellt, die Hormonausschüttung ist ganz eine andere, wenn die Mutter nach der Geburt Kontakt hatte, Hautkontakt zum Kind. Endorphine werden ausgeschüttet, Oxytocin wird ausgeschüttet, was alles wichtig ist, dann später auch fürs Stillen. Die Kinder sind viel aktiver, wenn die Kontakt zur Mutter hatten. Und man hat herausgefunden, wenn die Kinder nach der Geburt wirklich nur kurze Zeit, also reichen schon 20 Minuten fürs U1 oder für Wiegen oder irgendwas getrennt werden von der Mutter, kümmert sich die Mutter dann später weniger um das Kind. Also das hat schon kleine paar Minuten haben schon Auswirkungen quasi auf den späteren Kontakt mit dem Baby. Also das ist echt sehr interessant, was da alles ausgelöst wird im Körper von der Mutter und was man da alles auch falsch machen kann oder.
Definitiv, wenn man sich vorstellt, wie das früher war, dass man da heute tatsächlich so stark darauf eingehen kann, ist faszinierend.
Ja, früher war Rooming in, Bonding war gar nicht. Also sind die Kinder ja gleich nach der Geburt eigentlich von der Mutter getrennt worden und sind ins Kinderzimmer gekommen. Da waren die ja nachts komplett im Kinderzimmer und sind nur zum Füttern oder zum Stillen zur Mutter gebracht worden und hatten eigentlich gar keinen Kontakt zu der Mutter die ersten Tage.
Ja, genau. Ich hatte vor kurzem einen Film gesehen, da ging es tatsächlich ums Mittelalter. Aber da war das ja auch schon so, dass da halt dieses Zimmer war. War natürlich auch die Verwechslungsgefahr immer relativ hoch. Das hat man jetzt seitdem auch nicht mehr in dem Maßstab. Aber da war das normal, dass das Kind in einem Kinderzimmer mit 20 anderen Kindern liegt.
Ich muss auch sagen, dass also unser Bild von der Mutter oder der Mutterrolle immer noch geprägt ist von der NS-Zeit. Da gab es ja so ein Buch, die deutsche Mutter und ihr Kind. Und da ist aber beschrieben, dass es gut ist, wenn das Kind schreit, also gut für die Lunge, weil es gut ist, wenn das Kind alleine schläft und selbstständig, möglichst schnell selbstständig wird und dass das Kind ja auch nicht verzogen werden soll, so viel rumgetragen werden. Und das prägt uns immer noch. Also es sind immer noch so Sätze, wo die Mütter zu mir sagen, ja, aber ich will mein Kind nicht verwöhnen, nicht, dass er sich dran gewöhnt und das ist immer noch drin in den Köpfen.
Das ist echt interessant. Caro, gehen wir mal ein bisschen in dein Bereich rein, Belastung, Schichtdienst und persönliche Resilienz. Wir haben es schon gehört, 18 Jahre im Krankenhaus. Wie bleibt man denn da so stabil?
Ja, ich weiß nicht, ich bin meistens gut drauf oder immer gut drauf. Es ist selten. Kollegen sagen oft zu mir, das ist der Wahnsinn, was du alles machst. Das mache ich in 3 Tagen, was du in 1 Tag machst. Ich habe einfach Energie. Keine Ahnung, die hab ich einfach. Und ich bin motiviert. Ich mache halt jetzt einfach gerne. Ich glaube, wenn man das gerne macht, was man tut, dann ist es auch keine Belastung. Natürlich kann man das jetzt als Krankenschwester nicht so sagen, dass man keine Belastung hat. Also wir haben natürlich schon Belastung. Das hat einfach dieser Zeitdruck, diese Personalnot, die ganze Zeit oft am Limit sein, dass man halt nie was in Ruhe fertig machen kann. Das ist schon natürlich ein Stressfaktor. Wie gesagt, Josephine, dieser schnelle Durchlauf, doch die vielen Geburten, das ist halt, du musst halt schnell viel Info in kurzer Zeit dem Patienten weitergeben. Und dabei sollst du nur empathisch und bleiben und nett sein. Das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit. Ich mache viel zum Ausgleich. Ich mache viel Sport. Ich liebe Krafttraining. Ich mag es, mich zu schinden, mehrmals pro Woche. Ich gehe gerne in die Berge. Ich gehe gerne wandern. Ich bin gern draußen in der Natur. Ich gehe gerne schwimmen. Ich bin ein Wasserrad. Ich könnte eigentlich ständig im Wasser sein. Am Meer bin ich auch gerne. Ich reise gerne. Das habe ich, wie gesagt, ja gelernt damals, dass man jetzt das jetzt nutzen muss und am besten die Chance jetzt ergreifen muss, unterwegs zu sein, weil später geht's vielleicht nicht mehr. Und das ist so mein Ausgleich.
Caro, jetzt haben wir eine ganz interessante Patientenfrage bekommen. Mhm. Wie schafft ihr es, trotz Schlafmangel immer so präsent zu sein?
Also das ist viel Routine, also viel, man gewöhnt sich dran, man lernt so auch, wenn man müde ist und fertig ist, so das Persönliche ein bisschen zurückzustellen und jetzt da zu sein für den Patienten, weil der kann nichts dafür, wenn du müde bist und der braucht trotzdem jetzt der Unterstützung, jetzt der Betreuung. Das ist so ein bisschen Selbstdisziplin, dass man sich da einfach ein bisschen zusammenreißen muss und das lernt man mit der Zeit einfach. Natürlich sind wir oft müde und fertig und ich merke, dass je älter ich werde, desto schlechter schlafe ich. Ich schlafe jetzt bloß immer 3-4 Stunden nach dem Nachtdienst und danach bin ich einfach fix und fertig. Aber der Patient, der wo halt dann von mir nachts betreut wird, dem interessiert es halt nicht. Ja. Der braucht trotzdem jetzt in dem Moment die Unterstützung, in dem Moment die Hilfe. Und ich kann nicht sagen, sorry, ich habe jetzt keinen Bock, ich bin jetzt müde, geht nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen Routine. Vielleicht auch ein bisschen Einstellungssache, ich weiß es nicht. Aber das geht schon, wenn man will.
3-4 Stunden Schlaf ist aber definitiv zu wenig, Caro, das weißt du selber.
Das weiß ich, aber das ist senile Bettflucht, keine Ahnung.
Caro, jetzt haben wir noch eine Frage bekommen von einer Kollegin von dir. Was machst du, wenn dir ein Schicksal, das du auf der Station mitbekommst, ob es kleines, großes, wie auch immer, sehr nahe geht?
Ja, das hast du immer wieder. Das ist, ja. Das ist so. Also in dem Moment, wenn ein Notfall ist oder eine Notsituation ist, funktionierst du einfach. Das läuft so ab. Da bist du jahrelang trainiert drauf. Da geht es einfach zack, zack. Und du machst diese Schritte, du reagierst einfach. Du denkst gar nicht großartig nach. Und danach ist es schon wichtig, das vielleicht nochmal im Team zu besprechen, wie das so gelaufen ist, ob das gut gelaufen ist oder vielleicht nicht so ganz gut, was man vielleicht verbessern könnte. Und ich erzähle viel daheim, zum Leidwesen meiner Familie. Ich erzähle einfach viel am Mittagstisch.
Dein armer Mann.
Ja, das war früher. Also auf der Chirurgie war das, vor allem Viszeralchirurgie war das manchmal ein bisschen, nicht so ganz appetitlich, was ich da so erzählt habe. Jetzt auf der Entbindungsstation ist es ein bisschen besser geworden. Aber ich erzähle viel. Also mir hilft das Reden drüber und das Erzählen. Und so, wie wenn man so quasi den Ballast so los wird, ja.
Jetzt haben wir noch so ein paar Fakten. Die DRK hat 2023 festgestellt, dass 41% der Pflegekräfte empfinden ihren Beruf als zu belastend. Höchstes Risiko ist dabei Rückenschmerzen, das haben wir ja von dir auch schon gehört.
Ja.
Depressionen und Schlafprobleme. Mhm. Okay, Schlafprobleme,
da darüber muss man
da nochmal bei dir nachbessern mit 3 bis 4 Stunden. Resilienz wird zum Schlüsselfaktor. Studien zeigen, Bewegung, soziale Unterstützung und Sinnhaftigkeit schützen vom Burnout. Jetzt hast du uns ja gerade schon so ein bisschen verraten, dass du dir die Kraft holst oder den Ausgleich holst über den Sport. Jetzt bist du ja nicht nur Krankenschwester, sondern auch EMS-Trainerin. Wie hilft dir der Sport mental?
Also ich kann da durch den Sport total abschalten. Also ich bin da so in der Übung drin und das ist einfach eine stupide Tätigkeit, da musst du nicht viel überlegen. Du nimmst das Gewicht und hebst es hoch und es geht wieder nach unten. Und das machst du halt 10 bis 15 Mal und die einzige Aufgabe ist mitzuzählen. Und das hilft mir so ein bisschen einfach runterzukommen. Das ist auch mittlerweile Routine geworden, das Training. Und in dem Fitnessstudio, wo ich arbeite, das ist eher so ein Hobby von mir. Das mache ich so nebenbei, weil ich ja noch nicht so genügend Aufgaben habe. Und das ist aber eigentlich ähnlich wie der Krankenschwesternjob. Du musst Menschen dazu bringen, dass sie Dinge machen, was sie eigentlich nicht machen wollen. Und mir macht es einfach Spaß, Leute zu motivieren und Power zu geben und positiv einfach zu sein. Und ja.
Cara, was würdest du den jungen Kolleginnen und Kollegen mitgeben, die noch am Anfang stehen?
Also auf alle Fälle ist es ein schöner Beruf, immer noch. Ich würde ihn jederzeit wieder machen. Natürlich sind die Umstände nicht immer ganz optimal, haben natürlich Personalnot in Deutschland. Die seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich fährt die Pflege an die Wand. Es interessiert fast niemand. Zu Corona-Zeiten ist mir kurz aufgefallen, da gab es dann Applaus, was ja ganz nett war, aber ansonsten gab es eigentlich nur Versprechungen, egal ob von Politik oder sonst wo, und geändert hat sich eigentlich nichts. Aber trotz alledem ist es ein schöner Beruf. Wie gesagt, ich würde ihn wieder machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Mittlerweile gibt es Studiengänge, wo man machen kann. Man kann sich weiterbilden, man kann Fachweiterbildungen machen. Also ich sehe den Schichtdienst auch gar nicht so immer als Problem. Ich finde, das hat auch Vorteile. Du kannst klar musst du am Wochenende arbeiten, das musst du dir bewusst sein. Du musst zu Arbeitszeiten arbeiten, wo ich keiner arbeiten will, auch nachts. Aber dafür hast du dann Unterwoche zum Beispiel frei. Ich fahre zum Beispiel morgen in die Berge und da ist dann fast nichts los. Und da kannst du in Ruhe die Natur genießen oder auch mit Kindern fahren. Das ist eigentlich immer ganz gut. Da habe ich viel Nachtdienst gemacht, viel am Wochenende gearbeitet und habe dementsprechend unter der Woche da sein können für die Kinder. Also es hat schon auch Vorteile. Und wie gesagt, es gibt einen auch viel. Ja, das hört sich immer so klischeehaft an, aber diese Dankbarkeit von den Menschen, diese Wertschätzung von den Patienten, das gibt einen schon auch was.
Ich glaube auch, dass das mit dem Punkt, was du gesagt hast, mit Nachtschicht, Wochenenddienst und so weiter, das war früher, glaube ich, viel, viel mehr ein Problem. Ich glaube, dass das jetzt in der jetzigen Zeit, gerade auch mit diesem ganzen flexiblen Arbeiten und das schlimmste Wort, wie ich immer finde, Work-Life-Balance, sich schon sehr gut gibt und dass man das auch alles gut unter den Hut bringen kann. Und so wie du auch gesagt hast, du hast früher viel Nachtdienst gemacht, somit hast du natürlich auch den Job so durchführen können, was dir sonst vielleicht am Tagdienst gar nicht so gelungen wäre. Also
es hat sich viel geändert. Also man muss sagen, früher, wo ich meiner großen Tochter vor 20 Jahren, da hat es bei mir geheißen, entweder kommst du zu volle Schichten und mindestens 30 Stunden, da brauchst du gar nicht mehr kommen. Und mittlerweile ist es echt so, es gibt echt verschiedene Modelle, es gibt verschiedene Zeiten, man kann echt von 8 bis 15 Uhr arbeiten, damit man die Kinder in den Kindergarten bringen kann. Also das sind die viel offener geworden, was natürlich diese Personalmangel auch mit sich gebracht hat. Man ist so ein bisschen froh über jeden, der wo kommt und der wo den Job macht. Und man ist da jetzt viel offener und flexibler geworden. Das hat schon sich viel geändert, ja.
Caro, lass uns mal in den Punkt reingehen, System, Gesellschaft und Selbstverständnis. Was sich ändern muss und was Pflegekräfte selbst bewegen können. Was denkst du darüber?
Also was sich ändern muss, ja, natürlich, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es mehr Personal. Das natürlich kann man jetzt nicht einfach so herzaubern. Also auf alle Fälle müsste der Personalschlüssel sich ändern, dass mehr Pflegekräfte für weniger Patienten zuständig sind. Bezahlung, die ist nicht angemessen. Für die Arbeitszeiten, für die Verantwortung, für die Fachlichkeit, was wir auch haben, das dürfen wir ja nicht vergessen. Man denkt immer so, ja, das ist so eine Krankenschwester, so wie so eine Saftschubse am Boden, die bringt ein bisschen Tee und Kaffee und ein bisschen Arschputzen, der ist da nicht dahinter. Aber natürlich haben wir ein enormes Fachwissen, wir sind Fachkräfte und das vergisst die Gesellschaft oft so ein bisschen. Also wenn ich mir erzähle, dass ich Krankenschwester bin, bekomme ich einfach die Reaktion eher, wow, toll, oder oh mein Gott, das könnte ich nicht machen, da immer Arsch putzen den ganzen Tag. Aber das ist ja so viel mehr. Also das ist die Krankenschwester, oder jetzt heißt es ja, wie heißt es, Pflegefachfrau.
Ja, genau.
Das hat sich ja geändert, jetzt die Ausbildung. Genau, also das ist, muss sich auf alle Fälle ändern. Und natürlich wurden von der Politik zu Corona-Zeiten viele, viele Versprechungen gemacht und das wurde so gut wie, also ich weiß nichts, umgesetzt, ja.
Tatsächlicherweise hast du mir eine Frage schon gleich mitgenommen, aber es ist wunderbar so, Caro, weil somit kann ich mal ein bisschen darauf eingehen, auf Daten, Fakten. Laut einer Prognose haben wir einen Pflegekraftmangel über 500.000 bis 2030. Das ist schon eine sehr erschreckende Zahl. Es ist tatsächlich so, egal wo wir recherchiert haben, egal wie wir recherchiert haben, es ist tatsächlich rausgekommen, dass zwar während der Corona-Zeit ein 18-Uhr-Applaus, glaube ich, war es, stattgefunden hat, aber danach gab es keine strukturelle Verbesserung. Dazu muss man auch sagen, und du hast es gerade vorher schön beschrieben, es wird halt auch finanziell nicht wirklich honoriert. Wenn man sich das anschaut, ein Einstiegsgehalt einer Pflegerin oder eines Pflegers liegt zwischen 3.300 Euro und 3.800 Euro brutto. Jetzt, wenn man das mal Ganze runterrechnet auf netto, dann herzlichen Glückwunsch. Was würdest du dir denn ganz konkret wünschen auf politischer, gesellschaftlicher oder kollegialer Ebene?
Ja, politische Ebene habe ich gerade eben angesprochen. Wie gesagt, dass man die Versprechungen, die uns gemacht wurden, einmal, also den Worten Taten folgen lässt. Ja, das ist natürlich immer leichter gesagt wie getan. Man kann die Pflegekräfte nicht herzaubern. Ja, aber man kann natürlich Reformen schaffen, Pflegeschlüssel ändern. Ich finde es auch nicht in Ordnung, dass Krankenhäuser profitabel sein müssen, sollen. Ja. Das nächste ist, wieso brauchen wir, wie viele Krankenkassen gibt es in
95.
Deutschland? Genau, also was soll das? Das ist natürlich alles ein Mordsverwaltungsaufwand, wo man an anderen Stellen wieder Geld übrig hätte dann. Was war die zweite Frage? Gesellschaftlich, genau. Mehr Anerkennung, Wertschätzung. Wie gesagt, was ich vorher erzählt habe, entweder sagt man, oh mein Gott, das könnte ich nicht machen, oder wow, toll, aber das wow, toll wird ehrlich gesagt immer weniger. So das Bild ist von der Krankenschwester, wie gesagt, so ein bisschen so die Helferin, die wo so ein bisschen Tee austeilt, Kaffee trinkt und ansonsten am Handy chillt. Oder man denkt halt, das ist eigentlich nur so eine Putzfrau, so eine bessere. Und da der Respekt fehlt einfach. Der Respekt für die Facharbeit, für die fachliche Kompetenz, was wir leisten. Und das sehen viele Menschen erst, wenn sie selber im Krankenhaus sind. Wenn sie dann da liegen und die Krankenschwester ist am Limit und dann sagt man, oh mein Gott, wow, da geht's ja richtig so ab. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass im Krankenhaus so stressig ist.
Aber ist das wirklich so, Caro? Weil ganz ehrlich, wenn ich mir das anschaue, ich sehe das tatsächlich, das, was du gerade beschreibst, dass die Leute das sehen. Nur bei den älteren Leuten, also wenn ich dann schaue, sage ich mal, ab 70 aufwärts, wenn sie dann auf Station liegen, dass sie sagen, wow, okay, die arbeiten ja richtig viel. Ich habe manchmal das Gefühl, und mir ist das bei den vielen, vielen Besuchen in den Krankenhäusern auch schon ganz oft aufgefallen, dass vor allem die Jüngeren keinen Respekt haben vor Krankenschwestern. Und ich finde, das ist tatsächlich ein Riesenproblem.
Also was man schon merkt, die älteren Patienten, die haben schon Respekt. Die sind auch nicht so fordernd. Also die sind zufrieden mit Kleinigkeiten. Die freuen sich, wenn man ihnen hilft. Und die sind auch nicht so ich-bezogen. Also gerade so jüngere Patienten, die sehen nur noch sich, ihre eigenen Bedürfnisse und quasi sie sind sich selbst der Nächste. Und die wollen quasi den Service jetzt sofort, wobei wir ja keine Servicekräfte sind, und bitte nur ich sofort auf der Stelle. Und die sehen dieses Allgemeine rundherum, diese Gesellschaft, das sehen die gar nicht. Ja. Und das ist ein Problem, das hast du ja viele Notaufnahmen, diese Gesundheitskompetenz fehlt einfach auch, dass die Leute einfach gar nicht mehr wissen, was ist denn normal? Ja, was ist denn, ich muss nicht gegen jeden Käse in die Notaufnahme laufen oder zum Arzt laufen. Man kann auch mal Ibu schlucken und man muss aussitzen und abwarten und Tee trinken. Man muss nicht wegen einem eingewachsenen Fußnagel dann die Notaufnahme blockieren. Und da fehlt, das fehlt einfach diese Gesundheitskompetenz bei den jungen Leuten und der Respekt, das stimmt. Ja, das sagen ja viele die wo in Rettungswagen fahren oder Polizisten oder wie auch immer, wo viel halt mit Menschen zu tun haben, beschreiben das ja auch, dass einfach sie bespuckt werden, dass sie beschimpft werden. Also ich habe eine Freundin, die in der Uniklinik in der Notaufnahme lange gearbeitet hat, sie kann es nicht mehr machen. Was sie beschimpft worden ist, bespuckt worden ist, beleidigt worden ist, das ist der Wahnsinn. Das hattest du früher nicht. Also ich kenne das vor so 20, 30 Jahren immer wieder mal, aber nicht so extrem wie jetzt.
Das sprichst du gerade was wirklich Interessantes an. Wir haben gerade vor kurzem mal nachgefragt in den verschiedenen Unikliniken und auch in den großen Notaufnahmen. Die haben jetzt alle einen Sicherheitsdienst. Das gab es tatsächlich bis vor 5 Jahren überhaupt nicht. Nur vereinzelt in manchen Kliniken. Jetzt immer häufiger und fast nur noch, weil einfach da so eine große Gefahr für die Pflegekräfte auch besteht. Da muss man sich schon mal ans Hirn fassen und fragen, woher das kommt. Wir haben es ja auch in der Folge von Buckelt und Matthias, die Rettungs- und Notfallsanitäter, gehabt, dass die ja, also 75% der Einsätze eigentlich gar nicht fahren müssten. Ja, dass es Leute gibt, die meinen, weil sie dann sofort im MRT drankommen, den Rettungswagen rufen. Oder tatsächlich sie klingeln und sie sagen, was wollen sie denn? Da muss ich heute noch mal im Kopf schütteln. Jetzt hast du gerade was Schönes gesagt, Caro. Gab es so 20 Jahren nicht. Was hat dir denn in 20 Jahren Pflege gefehlt und wo wurdest du denn positiv überrascht?
Also gefehlt hat mir so die Unterstützung von draußen, also dass einfach das dich anerkannt wird also das erlebst du halt immer wieder, dass die Menschen das gar nicht denken. Wie gesagt, das wird auch immer so ein bisschen romantisiert, gell? Da sieht man diese Arztserien, diese Schwarzwaldklinik früher oder jetzt, was weiß ich was, andere Serien, da schaut das nett aus. Und die Schwester flirtet so ein bisschen mit einem Arzt und so ein bisschen, ja, ein bisschen zur Love Story. Aber was da so richtig abgeht, das siehst du eigentlich selten in irgendwelchen Serien. Das wird eigentlich selten thematisiert. Diese Anerkennung hat auf alle Fälle gefehlt und das wird leider immer mehr. Und
das ist auch tatsächlich, glaube ich, auch ein Problem, Caro, was ich sehe. Man sieht das ja vor allem, ich spreche jetzt einfach mal die Sendung an, den Bergdoktor, der ja, da wird ja die Klinikszenen werden ja gedreht im Klinikum Schwarz. Wenn man mal in die Klinik Schwarz reingeht, dann braucht man nicht glauben, dass da jeder Patient ein Einzelzimmer mit schwarzer Bettwäsche hat, wohlgemerkt. Das war der erste Punkt, der mir sofort ins Auge gestochen ist. Und auch nicht jeder Patient hat 4 Ärzte, die sich nur, und zwar ausgiebig nur, um die kümmert. Das finde ich immer sehr, sehr faszinierend.
Ja, wie gesagt, das wird oft sehr romantisch dargestellt, so klischeehaft natürlich. Das läuft in Schwarz. Genau, also ich muss man sagen, in Österreich haben sie einen besseren Personalschlüssel. Ja. Da versorgen tatsächlich mehr Schwestern weniger Patienten. Ich mache gerade Fachweiterbildung und da habe ich hospitiert in Salzburg und da habe ich das live miterlebt, wie das da so ist und das macht schon viel aus, wenn du einfach ein paar Kollegen mehr hast und natürlich, was ich vorher erzählt habe, nicht nur die Wertschätzung ist wichtig, sondern auch die Bezahlung, aber was nutzt mir denn das Geld auf dem Konto, sagen wir mal die 500.000 Euro mehr auf dem Konto, wenn ich ständig am Limit bin und nicht mehr weiß, wo hinten und vorne, also ich habe Schichten gehabt, da habe ich 8 Stunden lang nichts getrunken, nichts gegessen, der Vorteil ist, ich muss nicht auf Toilette. sehr arbeitnehmerfreundlich, arbeitgeberfreundlich meine. Und aber das ist, es kann ja nicht normal sein, ja, dass man die eigenen Bedürfnisse komplett zurückstellt, nur dass man irgendwie die Schicht schafft und irgendwie durchkommt.
Caro, auch für dich haben wir noch ein Special und das, da fragen wir doch mal die Kleine.
Hallo, ich bin Marie. Ich bin 6 Jahre. In 3 Wochen habe ich Geburtstag. Ich habe eine Frage. Wer kümmert sich um Zukunft, um meine Gesundheit?
Das ist eine gute Frage. Wenn das so weitergeht, wahrscheinlich niemand mehr. Nein, das ist aber natürlich sehr negativ und schwarzmalerisch. Aber es ist wirklich so. Also es gibt immer weniger Menschen, die wohl diesen Beruf wählen. Natürlich hat das Gründe. Es kann gut sein. Es kann gut sein, dass auch um mich sich später jemand kümmert oder jemand da ist. Wir versuchen jetzt einfach irgendwie ausländische Kräfte heranzuziehen. Ob das natürlich so eine optimale Lösung ist, weiß ich nicht. Ich kann der Kleinen leider nichts Positives sagen. Also, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, es wird auf alle Fälle nicht besser, sagen wir es mal so.
Es wird, glaube ich, auch nicht besser mit der Taktik, die wir versuchen. Ich finde es ja gut, dass wir jetzt versuchen, ausländische Kräfte ranzuziehen und auch zu gewinnen. Aber man sieht halt auch, dass die gleich wieder gehen.
Ja.
Weil die halt eben ein ganz anderes Arbeiten wie uns.
Die haben ganz anderes Arbeiten in anderen Ländern. Die machen so diese Pflege an Patienten, machen die oft nicht. Gerade in östlichen Ländern sind die sehr medizinisch gut ausgebildet. Und die sind nicht am Patienten, dann waschen denen. Die machen eher so medizinisch-technische Aufgaben, wo sie viel Medikamente, Infusionen, eigentlich wie bei uns so ein Assistenzarzt schon fast, übernehmen. Und so richtig am Patienten pflegen und waschen gibt's da nicht. Auch in anderen Ländern werden die Patienten viel von Angehörigen betreut. Die bringen Essen mit, die waschen die Patienten. Das gibt's ja bei uns sogar. Da siehst du oft gar niemand tagelang von den Angehörigen. Da liegt der alte Obi mit 80, 90 tagelang alleine im Zimmer und keiner kommt. Wie gesagt, ob das so die gute Lösung ist, weiß ich nicht. Mit den ausländischen Kräften, man braucht ja wo Kräfte her, man kann es nicht herzaubern. Aber vielleicht, wie gesagt, wenn man mehr Anreiz schafft, dass man diesen Beruf wählt und da ein bisschen mehr investiert in junge Leute, vielleicht schafft man so irgendwie mehr.
Caro, ich glaube, wir müssen uns auch keine großen Gedanken machen über Arbeit der ausländischen Kräfte. Weil bis die Anerkennungen bei uns durch sind, dabei ist sowieso da schon viel verloren.
Das ist eine große Hürde natürlich auch. Ja. Wir sind fachlich besser ausgebildet wie die deutsche Krankenschwester und müssen dermaßen viele Hürden überwinden, dass die wahrscheinlich da schon gar keine Lust mehr haben, bei uns anzufangen. Ja.
Also ich finde es immer lustig, vor allem jetzt, wenn man das mitkriegt mit dem Angriffskrieg in der Ukraine, die Ärzte, die von dort ja geflüchtet sind. Sie haben sich ja verteilt auch auf Deutschland, Österreich, Polen und so weiter. Und wenn ich mir dann anschaue, in den österreichischen Kliniken hat man da schon sehr, sehr viele implementiert und wirklich reingebracht und das auch sehr, sehr positiv. Und das ist auch ein Zeichen, wie schnell das dort ging und wie gut es auch gut funktioniert. Bei uns höre ich nach wie vor noch eher, da sind Leute 3 Jahre schon da und haben 0,0 Chance gerade irgendwie da wieder, die wollen eigentlich nur arbeiten. Also eigentlich wollen sie ihren Job einfach nur weitermachen.
Das ist schade, ja, weil die Fachlichkeit ist da und die könnten sofort arbeiten, aber es wird einfach in 1000 Steine in den Weg gelegt, dass es einfach nicht möglich ist. Und irgendwann, wo haben die wahrscheinlich einfach keine Lust mehr dazu, ist ja klar.
Definitiv. Caro, auch für dich haben wir die Abschlussfrage.
Zwischen Visite und Vision. Das Fachliche darf gehen, das Persönliche darf bleiben. Was war Ihr schönster Moment im Klinik- oder Praxisalltag?
Was immer schön ist, wenn natürlich der Patient dankbar ist und sich freut und zufrieden aus der Klinik rausgeht. Das ist immer schön, wenn man das geschafft hat, jemand zufrieden zu stellen und wenn der positiv rausgeht.
Ich glaube, das gelingt dir auf deiner Station ganz gut.
Ja, ziemlich einfach, ja.
Wobei das auch nicht ganz so einfach ist, weil ich arbeite ja auch in dem Bereich mit Neugeborenen und mit den Familien. Ich weiß, wie die können auch schon ganz anders sein. Also von daher ist das gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber wenn ich mir da die Stimmen so angehört habe, die bei euch in der Klinik so sind und die Bewertungen, macht ihr das sensationell?
Nee, die Vorstellungen von den meisten Mütter haben wir das erste Mal 40 ein Kind auf dem Arm, in der Hand. Und diese Vorstellung und die Realität driften halt immer ein bisschen auseinander. Und ja, da muss man die Mama ein bisschen wieder runterholen, dass das mit dem Baby nicht so ganz alles so schön und romantisch ist und das dann doch am Anfang ein bisschen stressig ist und Arbeit ist. Aber wenn man das mal geschafft hat, empathisch und ihnen die quasi die Sicherheit auch zu geben im Umgang vom Baby, dann geht es meistens ganz gut, ja.
Du bist jemand, der für diesen Beruf steht, mit Haltung, mit Herz, mit Humor. Du erinnerst uns heute dran, dass Pflege nicht nur funktioniert, sondern fühlt. Dass sie nicht nur dokumentiert, sondern begleitet. Und dass sie, obwohl sie oft am Limit ist, das Rückgrat unserer Medizin bleibt. Vielen Dank, dass du heute Gast warst bei uns, bei Zwischen Visite und Vision.
Sehr gerne.
Das war Zwischen Visite und Vision. Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben, über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.